Willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Tilka Tritzke.
Hallo.
Und gemeinsam lassen wir uns heute nochmal vom scheiternden amerikanischen Traum mitreißen. Wir sprechen über Enora von Sean Baker. Mein Name ist Yannick Nolting. Einen schönen guten Tag. Till, freut mich sehr, dass wir mal das Vergnügen haben. Für alle, die dich noch nicht kennen sollen, ganz kurz zur Vorstellung. Du bist freier Filmkritiker. Deine Texte findet man unter anderem beim Filmdienst, in der Taz, beim Spiegel, bei Kritik.de. Bei Kritik.de bist du auch Teil des Filmpodcasts Framing. Daneben bist du wissenschaftlich aktiv an der FU Berlin, wo du dich mit postmigrantischen Lebensrealitäten und dem Thema Gastarbeit und ihrer filmischen Reflexion beschäftigst. Und außerdem warst du, aus aktuellem Anlass möchte ich das nicht unerwähnt lassen, einer der 5 Nominierten beim Siegfried Krakauer Preis für die beste Filmkritik des Jahres. Du warst nominiert mit deiner Kritik zu Megalopolis, auch erschienen bei Kritik.de. Der Preis wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme vergangene Woche quasi verliehen im Rahmen des Leipziger Doc-Festivals. Und mich würde natürlich zum Einstieg brennend interessieren, hattest du Zeit, dich beim Doc umzusehen und wie hast du diese Verleihung erlebt?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass ich auch mal hier dabei sein darf. Das klang jetzt alles noch, als wäre ich ein sehr umtriebiger Filmkritiker, was ich leider gerade gar nicht so bin. Es sind natürlich alles Medien, für die ich schon mal geschrieben habe. Aber genau, gerade aufgrund dieser Uni-Stelle, die gerade meine Hauptarbeit ist, bin ich zurzeit quasi eher Hobby-Filmkritiker, muss man dann doch sagen. Genau, beim Preis, ja, war spannend. Also ich verfolge den Siegfried Krakauer Preis ja schon auch über die Jahre, war jetzt auch dreimal bei so einer Show dabei, die genau diesmal, wie du sagst, im Rahmen des Doc Leipzig stattgefunden hat. Ja, es ist schon ein bisschen komisch, wenn man da nominiert ist, weil das hat dann schon so eine Art von diesen komischen Oscar-Moment, wo dann irgendwie die Geldgeber dann irgendwie auf die Bühne kommen und dann ja irgendwie das Geheimnis lüften. Und wir saßen dazu viert, einer der Nominierten konnte nicht vor Ort sein und genau, dann hat Denise Bucher gewonnen für ihren Text The Zone of Interest und musste dann auf der Bühne noch ein paar Fragen beantworten. Da war ich fast ganz froh, dass ich das nicht musste, weil ich mir nach dem zweiten Mal Megalopolis gucken auch gar nicht mehr so sicher war, ob ich da noch hinter allem stehe, was ich in diesem Text geschrieben habe. Aber ja, Filmkritiken sind einfach auch Momentaufnahmen, das muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Und ja, dann gab es da als Rahmenprogramm gab es irgendwie noch ein launiges Gespräch zwischen Hanna Pilatzik vom Spiegel und Matthias Dell, der auch als Verbandsvorstandsmitglied das alles geleitet hat, und Camille Moll. Die haben zu dritt sich die 10 kommerziell erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres vorgenommen, sie nochmal so ein bisschen neu besprochen und dann in so ein Top-10-Ranking einsortiert. Und das war ganz lustig, weil das war mal so ein bisschen, 3 FilmkritikerInnen reden über Filme, die sonst ja vielleicht eher nicht besprochen werden von diesen Personen. Von Schule der, wie heißt das nochmal? Schule der Zaubertiere?
Der Schule der magischen Tiere,
genau. Bis zu irgendwie, ja, also genau, es war sehr lustig. Es war auch tatsächlich ganz spannend, auch nochmal eine andere Form des filmischen Diskurses und dann so ein bisschen dieses Top-10-Ranking als irgendwie launiger Rahmen. Hat für mich ganz gut funktioniert. Und genau, waren irgendwie ein paar Leute da, war, glaube ich, jetzt nicht so sehr innerhalb des Doc-Filmfests beworben. Also es war dann schon auch ein bisschen eher eine Branchenveranstaltung, hatte ich das Gefühl. Aber ja, hat Spaß gemacht.
Ich habe dem so ein bisschen nachgetrauert. Ich bin zwar in Leipzig, aber hab's an dem Tag dann nicht mehr hingeschafft, weil ich auch schon anderweitig verabredet war und das nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, dass es da stattfindet, aber fand das auch eine ganz schöne Idee, dass man diese Rahmung hatte mit der Gesprächsrunde hinterher. Das gab es letztes Jahr nicht. Ich war da letztes Jahr und da waren wir beim Kinofest Lünen. Das war mir tatsächlich auch neu, dass dieses Festival überhaupt existiert. Deshalb, das war für mich so das große Erlebnis im letzten Jahr und da gab es das nämlich nicht. Ich weiß noch, da gab es als Rahmenprogramm, dass da Senta Berger auch noch irgendeinen Preis gewonnen hatte und die Düse dann aber auch ganz schnell wieder los, hat nur schnell den Preis entgegengenommen und wollte sich den Rest der Veranstaltung gar nicht mehr geben. Also was dann noch mit Siegfried Krakauer war oder was auch immer, das hat dann keine Rolle mehr gespielt, aber war interessant. Und ja, fand es auch schön, dass man diese Rahmung dieses Jahr gewählt hat. Du hast schon gesagt, du machst Filmkritik aktuell nicht in dem, als quasi als dein Hauptberuf, ist eher so ein Hobbyprojekt. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen an deiner Forschungsarbeit? Ich hatte ja schon gesagt, du forschst sehr zu postmigrantischen Lebensrealitäten, auch wie das im Kino, in Filmen verhandelt wird. Wie ist da der Stand? Was machst du so genau? Kannst du uns das erklären?
Ja, das ist in der Uni manchmal gar nicht so einfach, weil sich Projekte natürlich auch im Laufe von so einer Forschungsstelle ändern. Ich bin gerade dabei, das ein bisschen anders zu perspektivieren. Also tatsächlich liegt mein Fokus auf Filmen der 70er und 80er Jahre in Deutschland, die sich in irgendeiner Form mit Gastarbeit beschäftigen. Und das ist sozusagen die neue Rahmung, weil ich das Gefühl habe, durch diese thematische Perspektivierung kommen da sehr viele unterschiedliche Arten von Filmen auch rein. Also es gibt von dokumentarischen Kurzfilmen bis zu türkischen Produktionen, die in Deutschland spielen und teilweise auch in Deutschland gedreht wurden, bis zu Filmen von Sohrab Shahizales oder in den 80er Jahren dann nochmal ganz andere Arten von Kino. Und das sind teilweise Filme, die auch jetzt so in den letzten Jahren erst so ein bisschen wieder neu entdeckt wurden, noch nicht so viel besprochen wurden und an die sich dann genau einerseits natürlich die Frage anschließt, wie hat so ein deutsches Mainstream-Kino, wie, weiß ich nicht, Angst, Essen, Seele auf oder so, auf zum Beispiel Rassismus und Migration geguckt und was gibt sozusagen in diesen Filmen noch von einem anderen migrantischeren Blick oder einem migrantischen Wissen über Rassismus, was dort dann nicht auftaucht. Das ist zum Beispiel irgendwie eine Sache, die mich sehr interessiert und das so ein bisschen zu rahmen mit diesem Diskurs um das Postmigrantische, was ja auch so ein Begriff ist, der jetzt sehr auf einmal so sehr en vogue ist, eigentlich aus so einem aktivistischen Kontext kommt und ja, wo jetzt auch diskutiert wird, hat er eigentlich noch so seine politische Bedeutung oder verliert er die gerade so ein bisschen und dann zu gucken, was war denn eigentlich sozusagen in den 70er und 80er Jahren schon postmigrantisch in dem Sinne, dass Migration als was verhandelt wurde, was ein selbstverständlicher Teil deutscher Realität ist und eben nicht einfach nur ein soziologisches Phänomen oder sowas. Und genau, das sind irgendwie die politischen Fragen, die mich interessieren und die dann sozusagen auch den Korpus dieses Forschungsprojekts so ein bisschen mitbestimmen, so um sich einfach, und ne, so gerade so Biografien wie Sohrab Shahizales, der aus dem Iran irgendwie, dessen iranischen Filme hier in Deutschland sehr gelobt werden, dann kommt er hier an und macht Filme über sozusagen Rassismus in Deutschland und wird dann nicht mehr so rezipiert. Oder Jelly Mijilnik, ein jugoslawischer Regisseur, der auch sozusagen im Exil nach Deutschland kommt und auch so Gastarbeitsfilme macht. Also genau, da schließen sich dann irgendwie biografische, ästhetische, politische Fragen irgendwie an und das ist so ein bisschen das Projekt, genau.
Was ich, wenn ich so deinen wissenschaftlichen Werdegang hernehme, auch spannend fand, du hast ja promoviert über New Hollywood, über Affekte, Affektpolitik, wo es auch so um Fragen der Authentizität geht, um Subjektkulturen in Verknüpfung mit nordamerikanischer Geschichte. Da würde mich natürlich dann später in unserem Gespräch brennend interessieren, was davon du bei Enora vielleicht wiedergefunden hast, wie man da vielleicht anknüpfen kann. Ich würde aber ganz kurz zur Einführung sagen und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich Enora von Sean Baker. Sean Baker, ein amerikanischer Filmemacher, der Anfang der 2000er Jahre so die Bühne des Filmgeschäfts betreten hat, der aber so richtig bekannt geworden ist erst in der vergangenen Dekade, also mit Filmen wie Starlet, Tangerine L.A., dann The Florida Project, der auch für einen Oscar nominiert war für den besten Nebendarsteller. 2021 folgte dann Red Rocket mit Simon Rex in der Hauptrolle, der da so einen gefallenen Pornostar gespielt hat, der jetzt nochmal vom großen Comeback träumt. Ich weiß noch, dass für mich damals Florida Project, der Einstieg war bei Baker, was so ein, ja erstmal so als Festivalerfolg kursierte, der kam mit sehr viel Vorschusslorbeeren daher und ich weiß nur, dass mir das sehr imponiert hat, diese Erzählweise damals, die also lange Zeit gar keiner richtigen Spannungsdramaturgie folgt, sondern der Film lässt uns erstmal teilhaben am Alltag in diesem Motel, das da irgendwie in der Nähe von Disney World steht, also Disney World auch so als surrealer Sehnsuchtsort, während nebenan so tiefstes Elend, Kriminalität herrschen, wir sehen, wie Kinder in diesem Motel aufwachsen, der Hotelmanager passt auf sie auf und wir verstehen jetzt so nach und nach, was da eigentlich im Hintergrund passiert, also die Probleme, mit der die Mutter zu kämpfen hat, die sich auch prostituiert, um irgendwie über die Runden zu kommen. Mich würde interessieren, Till, wie bist du zu Sean Baker gekommen? Wie bist du das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden? War das dann auch erst durch die letzten 2, 3 Filme, die er gemacht hat oder bist du da schon länger mit an Bord gewesen?
Ja, ich muss mal überlegen, mich meine Erinnerung da trügt oder, also soweit ich mich erinnere, muss ich vorausschicken, ich habe, glaube ich, Tangerine L.A. hieß er ja im Deutschen, als deutscher Verleihtitel im Kino gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe Florida Project dann in Cannes gesehen tatsächlich und ich glaube, dass beides stimmt. Ich glaube, meine erste Berührung war Tangerine L.A. Ich glaube, der Punkt, an dem ich ihn tatsächlich, also Florida Project hat mich in Cannes tatsächlich ziemlich umgehauen, weil, also der lief damals ja auch in der, ich glaube, Quinzaine de Réalisateur, also gar nicht im Wettbewerb, sondern in einer der Nebensektionen. Und genau, ich glaube, seitdem habe ich auf jeden Fall ein besonderes Augenmerk auf Sean Baker, habe mir dann auch die anderen, also zumindest Tangerine, glaube ich, dann noch ein zweites Mal angeguckt. Und genau, also Tangerine war schon so ein bisschen mein Einstieg und Florida Project war dann so ein bisschen, genau, da hat er sich dann, glaube ich, so ein bisschen in mein Herz inszeniert. Und genau, Red Rocket fand ich dann auch ziemlich, ziemlich toll.
Fand ich auch. Und jetzt ist schon das Wort Cannes gefallen. Er hat jetzt den Sprung in den Wettbewerb geschafft. Nora hatte dort dieses Jahr Weltpremiere, hat dann gleich noch den Hauptpreis gewonnen, die Goldene Palme, wird jetzt sogar als Oscar-Kandidat gehandelt. Ganz kurz nochmal zur Einleitung. Ich denke, viele Leute haben ihn schon gesehen, aber falls ihn doch noch jemand nicht gesehen haben sollte, ein paar wenige Sätze zum Inhalt. Dieser Film handelt von einer jungen Frau namens Nora oder Annie, wie sie genannt wird, gespielt von Mikey Madison, die in New York als Tänzerin in einem Stripclub arbeitet und sie trifft dort jetzt einen jungen Mann namens Ivan, der sich dann als Sohn eines russischen Oligarchen entpuppt. Er lädt sie zu sich nach Hause ein, in ein riesiges Anwesen, bezahlt sie für sexuelle Dienstleistungen und wir sehen dann, wie sich die beiden immer öfter treffen, wie sie sich vielleicht verlieben oder auch nur so zweckmäßig verlieben. Das ist eine Frage, über die wir noch sprechen müssen. Wir sehen, wie sie feiern, wie sie das Leben in vollen Zügen genießen. Für Annie bietet sich dadurch auf einmal eine Möglichkeit zu einem sozialen und ökonomischen Aufstieg. Sie kann endlich raus aus dem Rotlichtmilieu. Die beiden werden heiraten in Las Vegas, eine kurzfristige Entscheidung. Und dann sehen wir also, wie dieser Film nach ungefähr einer Stunde so schleichend kippt, weil sich die reichen Eltern von Ivan ankündigen, die also Wind von der Hochzeit bekommen und man will auf gar keinen Fall die Schande in der Familie auf sich sitzen lassen, dass der Sohn also eine Prostituierte geheiratet hat und jetzt setzt man alles daran, dass diese Ehe annulliert wird und das Geschehen immer weiter eskaliert. Till, wie hast du diesen Film erlebt, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ja, das ist irgendwie, genau, ich war in Cannes. Ich habe mich sehr, wie ich vorhin jetzt schon angedeutet habe, doch als Sean Baker-Fan mich sehr auf den Film gefreut. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass ich den Film von Anfang an sehr, ja, er mir sehr gefallen sollte. Also ich habe sehr viel darin investiert, ihn zu mögen. War tatsächlich dann am Ende nicht ganz sicher. Also ich war mir sicher, dass ich einen tollen Film gesehen habe, was die Machart angeht. Also wir können auch gleich nochmal im Detail drüber reden, aber Sean Baker ist einfach ein unglaublich talentierter Filmemacher, was ja, was das Handwerk erstmal angeht. Ich weiß aber noch, dass ich auch damals schon erste Vorbehalte hatte, vor allem wenn man den Film so ein bisschen vom Ende, da werden wir sicher später noch drüber sprechen, auch gerade von der letzten Szene nochmal irgendwie sich neu erschließt, dass mir da irgendwie ja, auch ein bisschen ein ungutes Gefühl im Magen war, was ich damals, glaube ich, noch gar nicht so richtig artikulieren konnte. Ich habe ihn jetzt tatsächlich auch zum zweiten Mal gesehen. Ist mir das irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen klarer geworden, was mich daran stört. Genau, aber der erste Eindruck war schon, ja, also schon einerseits eine Überwältigung, weil es einfach erstmal ein Wild Ride ist, der auch sehr gut funktioniert, bei dem man ja irgendwie einfach die ganze Zeit dabei ist und dann, ja, so ein bisschen im drüber nachdenken oder auch beim zweiten Gucken dann, wenn man so ein bisschen weiß, was einen erwartet, finde ich das, genau, da macht er dann nochmal ein bisschen andere Dinge mit mir, aber darüber reden wir jetzt ja auch sicher, ja.
Ich habe ihn nicht in Cannes gesehen. Bei mir war es dann die erste Begegnung erst vor wenigen Wochen beim Filmfest Hamburg. Habe mich auch extrem darauf gefreut, eben weil mir die letzten zwei Filme von Baker so gut gefallen haben. Und es war bei mir beim ersten Sehen so der Fall, dass ich mir dachte, ja, da ist irgendwie wieder alles drin, was ich an seinen Filmen reizvoll finde. Das ist wieder dieser sehr besondere Blick auf ein Milieu. Das ist dieser Blick auf eine kollidierende Lebenswirklichkeit, wieder einerseits diese großen amerikanischen Versprechungen und Mythen und Träume im Hintergrund vor sich hinschwelen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wie das mit der sehr harschen und von, ja, Elend und Armut geprägten Realität aufeinanderprallt, wie Menschen immer weiter desillusioniert werden, dass in einer Form aufgezogen, die sehr aufgeht in diesen Streitszenen. Auch darüber wird noch zu reden sein. Gleichzeitig hatte ich aber den Eindruck, dass er so gerade hinter Red Rocket ein Stück abgefallen ist, weil bei Red Rocket diese Geschichte des Pornostars, der sich dann an so eine ja, Kassiererin in so einem kleinen Café oder in so einem Donutshop, bin mir nicht mehr ganz sicher, was das für ein Geschäft war, aber sich da so an sie ranmacht und dieser jungen Frau seine Lebenslügen auftischt und sie so verwickelt in sein Geschäft und dann mit ihr zusammen durchbrennen will, das war so ein Film, der bis zum Schluss so eine konstante Uneindeutigkeit bewahrt hat, wie wir auch zu dieser Figur stehen sollen. Also einerseits, dass wir ihn total abstoßend finden, gleichzeitig ist es aber auch dieser gewitzte Humor, der uns da die ganze Zeit um die Finger wickelt. Wir bekommen auch ein Verständnis für das Milieu, für diesen Lebensweg, der uns da auf der Leinwand präsentiert bekommt. Und bei Enora hatte ich den Eindruck, dass das schon recht klar positioniert ist dieses Mal, wie wir so zu bestimmten Positionen, zu bestimmten Figuren stehen sollen. Und das ist ein Film, der sehr unmissverständlich ist. Das kann man ihm als Stärke anrechnen. Es ist aber auch für mich ein Film gewesen, wo ich beim ersten Sehen den Eindruck hatte, der hat jetzt für mich nicht mehr allzu viel Spielraum, wo ich mich so abarbeiten kann, wo ich mir vielleicht gar nicht sicher bin, was soll ich jetzt davon halten, wie soll ich zu diesen Figuren stehen, wie gesagt, sondern der macht das schon sehr deutlich. Ist das was, was du nachvollziehen kannst?
Ja, also ich glaube, ja, man muss, glaube ich, bei Baker genau immer diese Ebenen unterscheiden, die du auch schon angedeutet hast, ne? Es gibt ein Abarbeiten an bestimmten Motiven, was das sich durch alle Filme zieht. Das ist, ne, diese sehr, sehr mythisch überhöhten, sehr mit sozusagen so Amerika-Bildern und dem amerikanischen Traum assoziierten Räume wie Disney World oder wie irgendwie jetzt New York oder eben L.A. Und genau, wie was für Subjekte oder was für Figuren dieser Traum produziert, was für Begehren, was für Wünsche und diese mit der Realität kollidieren zu lassen. Und dann gibt's eben die Frage, was diese Figuren, diese oft marginalisierten Figuren, wie er zu denen steht. Und so eine dritte Ebene, ich glaube, die finde ich bei Enora total dominant, ist halt dann schon auch so eine cinephile, filmhistorisch informierte Sicht und Spiel auch mit bestimmten Traditionen. Und ja, du hast nach der Figur gefragt. Ich weiß gar nicht, ob das so mein Problem ist. Ich habe ein totales Problem in diesem Film mit dem Verhältnis zu den Figuren oder auch mit dem Verhältnis, die der Film zu seinen Figuren hat. Ich weiß aber nicht, ob ich das als, ob ich das die Unmissverständlichkeit sozusagen als das Problem sehe. Ich habe, glaube ich, eher das Gefühl, dass die, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon erstmal ein sehr affirmatives Verhältnis. Wir sollen sagen, mit Annie irgendwie mitfiebern. Wir heften uns ja irgendwie an sie. Wir erleben das ganze Geschehen irgendwie mit ihr. Gleichzeitig ja aber auch wieder nicht, weil so richtig kennenlernen tun wir sie ja nicht vorher. Also wir sind sozusagen so weit in diesem Film drin und so schnell auch in dieser Geschichte und in dieser Liebesgeschichte, die dann ja irgendwann abrupt abbricht, dass ich da schon, dass ich das komplizierter finde, glaube ich, als einfach ein affirmatives Verhältnis zu den Figuren oder so. Also das hat mich zumindest nicht gestört, sage ich mal, als erstes.
Ja, es ist bemerkenswert, dass er sie mit so ganz wenigen, ja, skizzenhaften Momenten eigentlich umreißt, diese zwei Figuren. Also Annie, die wir nur kennenlernen über diese Routine des Arbeitslebens, also gleich diese erste große Sequenz im Stripclub, wo wir also sehen, wie die Männer da aufgereiht, drapiert werden, wie sinnbildlich die Hengste im Stall in so boxenartigen Abtrennungen und die Tänzerinnen regeln sich auf ihren Körpern, gleichzeitig Annie, die da im Nebenraum so umherstreift und versucht, Leute ins Gespräch zu verwickeln, die also eine große Routine da erkennen lässt, wann lässt man sie abblitzen, wann kann sie Kunden für sich gewinnen. Und das sind so kurze Schlaglichter und Momentaufnahmen, wie uns die Figur näher gebracht wird. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir erfahren jetzt nicht allzu viel mehr darüber. Okay, wir bekommen ein, zwei Notizen am Rande zu ihrer restlichen Familie. Wir sehen, dass sie also mit ihrer Schwester zusammenlebt in sehr ärmlichen Verhältnissen. Auch ein sehr schönes Bild in dieses Haus, was da an den Gleisen steht direkt, also wo permanent der Zug abfährt. Also überhaupt dieses Gefühl von Aufbruch, von das kann es nicht gewesen sein im Leben, fand ich sehr schön, wie er das einfängt. Was mir imponiert hat an dem Film ist, dass er doch so nach einiger Zeit eine Wende einschlägt. Auch das hast du schon angedeutet, es beginnt als so eine Romanze- und Liebesgeschichte, wo wir denken, also zumindest dachte ich erst beim Sehen, das wird jetzt tatsächlich ein Film darüber, kann aus dieser gekauften Beziehung auf Zeit, aus dieser Illusion von Begehren, die man quasi via Geld erwirbt, kann daraus eine Liebe entstehen, was ja so ein altes Motiv ist, was man literarisch, filmisch schon oft aufbereitet bekommen hat. Und das macht der Film aber ja nicht, sondern Sean Baker ist ja schon in diesem größeren Rahmen interessiert, wie sich das Ganze in so ein Amerika-Porträt einbetten lässt, welche, auch das wird schon angedeutet, welche amerikanischen Träume und Mythen da irgendwie eine Rolle spielen, die die Figuren antreibt. Dieses sich auseinandersetzen mit dem American Dream, der also nicht mehr mit oder der überhaupt nie eigentlich der Realität ja entsprochen hat für die Mehrheit aller Menschen. Also dieses Versprechen von, du musst nur hart genug arbeiten und dann wirst du schon den Aufstieg schaffen und du musst nur lange genug durchhalten und irgendwann wirst du für deine Mühen belohnt werden. Das ist ja so ein was sich ja also in den seltensten Fällen tatsächlich so bewahrheitet. Es gibt in letzter Zeit sehr viele Filme, die sich damit auseinandersetzen. Also allein aus diesem Jahr, wenn man nochmal dieses Finale der X-Trilogie von Ty West hernimmt, Maxine, also diese Trilogie, die sich in einem Genrefilmgewand sehr stark damit beschäftigt hat. Wir hatten jetzt in Venedig sowas wie The Brutalist, der also so ein altmeisterliches Hollywood-Kino daraus strickt. Wir hatten so einen Independent-Film wie Problemista, der über A24 erschienen ist. Da würde mich interessieren, wie würdest du da Anora bewerten? Also wie im Umgang mit diesem American Dream, ist das was uns sehr, ist das ein sehr bekannter, ein etablierter Umgang mit diesem Thema oder ist dann doch irgendwas an diesem Film, was da für dich nochmal raussticht, aus vielleicht auch aus dieser Reihe der Filme, die ich jetzt genannt habe?
Ja, die kenne ich jetzt teilweise gar nicht, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, was ich bei Sean Becker schon interessant finde, ist, dass er was ernster nimmt, was, glaube ich, viele Filme häufig behaupten zu tun, nämlich sowas wie hinter die Fassade des American Dream zu blicken oder die Schattenseiten aufzudecken und sowas. Und was ich bei Baker schon interessant finde, dass er sozusagen den Dream erstmal als Dream auch ernst nimmt und besonders jetzt hier in Anora. Also das ist ja schon wirklich ein Klischee von einer Aufstiegschance, die sich Annie da durch eben dieses Verhältnis zu diesem superreichen jungen Mann ergibt, erstmal ernst nimmt. Und auch gerade im Bild, so, ich finde schon, dass er immer tolle Bilder dafür findet, wie Figuren, die sozusagen immer sehr am unteren Bildrand sind, vor diesen sehr irgendwie im Hintergrund in den Himmel ragenden irgendwie amerikanischen Bildern, ob das jetzt Disney World ist oder sozusagen die Industrie da in Texas City oder hier irgendwie das New York und die vor allem dann natürlich später die diese Fahrgeschäfte von Coney Island und sowas, das sind ja auch alles so sehr ikonische Amerika-Bilder einfach. Und ich finde schon, dass er sozusagen im Detail und auch in dem, oder sozusagen auch als sein werkleitendes Motiv, diesen Traum und seine Schattenseiten oder diesen Traum, der an der Wirklichkeit zerbricht, die eben durch soziale Ungleichheit, durch Klassenverhältnisse, durch unterschiedlichste Arten von eben Machtverhältnissen durchzogen sind oder geprägt sind, dass er das durchaus ernst nimmt, nämlich eben durch alle Ebenen des Filmischen, also durchs Bild, durchs Drehbuch, durch die Figuren und so weiter. Insofern würde ich da schon sagen, das ist was ich an ihm sehr interessant finde, weil es genau der amerikanische Traum ja irgendwie dadurch am Leben erhalten wird, dass er sozusagen negiert, was sind Machtunterschiede, was sind Klassenverhältnisse. Und bei Baker kommt das eben alles vor, ne? Also wie du auch gerade gesagt hast, man fragt sich, was ist in dieser Beziehung romantisch und was ist vielleicht einfach, Transaktion. Und ich glaube, das ist was sich durch Bakers ganzes Werk zieht. Auch in Red Rocket gibt es ja am Anfang wenn der Protagonist nach Hause kommt, diese Szene, in der er sozusagen mit seiner Ex-Frau verhandelt, dass er wieder einziehen darf und überhaupt irgendwie ein Dach über dem Kopf hat. Und auch da geht es dann ganz viel um Geld. Und auch da ist sozusagen Sex erstmal was Handlungssache ist und was nicht genuines Gefühl ist. So. Und ich glaube, das ist schon erstmal ein Zugang zu diesem sehr oft irgendwie überhöhten und auch sehr schnell irgendwie bemühten Bild des amerikanischen Traums zu seinen Schattenseiten irgendwie erstmal ganz, ganz interessant finde.
Ich finde schon beachtlich, mit welcher Radikalität er das macht. Also du hast jetzt gesagt, also dass es, ja, dieses hinter die Fassade schauen schon mit einer gewissen Ambivalenz und einer Zweischneidigkeit auf die Leinwand gebracht ist, würde ich mich auch voll anschließen. Also gerade die erste Hälfte schafft es ja auch sehr gut, uns um den Finger zu wickeln, uns von diesem Rausch mitreißen zu lassen. Also dieser Rausch des Hedonismus, der da auf der Leinwand gefeiert wird, der sich auch über die ganze erste Stunde des Films hinweg erstreckt, aber dann mit welcher Konsequenz und Kompromisslosigkeit er diese Desillusionierung herbeiführt, das finde ich so bemerkenswert und gerade mit dieser sehr deprimierenden und ja auch erschütternden Schlussnote, auf der das dann endet, dieser Abspann, der in so eine ganz bedrückende Stille getaucht ist, also das ist schon so ein Bogen, den er da schlägt, den ich vielleicht auch noch mal finsterer und radikaler finde, als das, was er in den letzten Filmen gemacht hat, deshalb würde ich für mich auch Anora als so einen kleinen vorläufigen Endpunkt vielleicht auch sehen, wenn man das mit den anderen Filmen in eine Beziehung setzt, was ich, und genau diese Konsequenz, von der ich gesprochen habe, ist auch was es für mich im positiven Sinne abhebt von so einem Film wie Problemista, den ich erwähnt hatte von A24, also da nochmal den als Randnotiz mit ins Spiel zu bringen, weil das sind so Filme, da störe ich mich daran, dass die ja auch einerseits sehr bemüht sind, da eine gewisse Ambivalenz reinzubringen und diesen American Dream schon trotzdem noch ernst zu nehmen, also dass dieses gespenstische Versprechen nicht verschwunden ist, sondern dass es halt immer noch so viele Menschen antreibt und dass es sich ja vielleicht einige wenige auszahlt, aber für einige auch wieder nicht. Und ich störe mich dann daran, wenn so ein Film wie Problemista kommt, der so tut, als würde er das kritisieren, aber es dann mit seiner Erzählung am Ende doch nur wieder bestätigt. Deshalb ist mir sowas wie Anora dann doch lieber, der also so eine Kompromisslosigkeit da reinbringt, dann auch tatsächlich da ein Statement und eine Kritik zu formulieren. Aber ja. Lass uns doch mal, ja, gerne.
Ja, ich weiß nicht, ob wir auch uns chronologisch ein bisschen durch den Film hangeln. Also ich würde zumindest hier, also ich glaube genau diese Konsequenz, mit der habe ich, glaube ich, ein Problem. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass in Anora genau dieser Versuch, ein Statement zu setzen und dieser Versuch, letztlich auf Kosten von anderen Dingen in diesem Film, vor allem auch auf Kosten der Figuren und vor allem auch der Protagonistin passiert. Also ich habe schon das Gefühl, und ich glaube, das ist das, was ich jetzt so ein bisschen besser sozusagen in meinem eigenen Unbehagen verstehe, ist, dass ich das Gefühl habe, da kommen sozusagen bei Sean Baker sich zum ersten Mal so Sachen in die Quere, die sonst so ein bisschen stärker ineinander aufgegangen sind.
Ja, ich überlege mich gerade auch also, wie ich das zusammenbringe, weil einerseits ich glaube, das ist auch das, womit ich so ein bisschen ringe bei dem Film, weil andererseits, wie gesagt, mir geht's eher so, dass ich es lobend hervorheben würde, dass er sich so festlegt, dass er dieses Statement schafft mit dem Film. Andererseits resultiert das genau in dem, was du sagst, also dass es vielleicht so ein bisschen, das Filmische in Bezug nehmen zu dieser Figur ein bisschen ins Wanken bringt, gleichzeitig halt auch dieses sehr Festgefahrene mit sich bringt, was ich eben bei sowas wie Red Rocket besser finde, also dass man da mehr Option hat, sich auch als Zuschauer dazu zu verhalten. Ich wollte ganz gerne verweisen auf diesen Moment, wenn es ins Wanken kommt, weil das ist eine längere Sequenz, die mich bei dem Film sehr beschäftigt hat, auch beim zweiten Mal sehen. Also insofern kurzer Hinweis, wir reden jetzt also so ein bisschen offenherziger über den Inhalt, falls jemand den Film jetzt noch nicht gesehen hat und sich das nicht vorwegnehmen lassen möchte. Aber es passiert ja dann, dass uns dieser American Dream, den Anora und Ivan zusammen da ausleben in diesem abgeschotteten, luxuriösen Anwesen, fast wie so eine das wird als Home Invasion ins Wanken gebracht. Also es tauchen dann diese Wächter oder diese menschlichen Bluthunde des Vaters auf, die dann versuchen, gewaltsam in das Haus einzudringen und das Ganze so eine gewalttätige Eskalation auf einmal annimmt, die so zwischen slapstickhaftem Humor changiert, dann aber auch eine sehr gewalttätige Seite da reinbringt. Und da wollte ich fragen, wie du das erlebt hast, weil ich fand das beim ersten Mal in diesem vollen Kinosaal in Hamburg sehr irritierend, wie sehr da gelacht wurde, weil ich muss sagen, am Anfang hat es noch so eine gewisse Komik, wenn sie da anfangen zu streiten und dieses Zetern und Zanken schaukelt sich immer weiter hoch, es werden immer mehr Schimpfwörter und Beleidigungen sich da gegenseitig um die Ohren gehauen, dann noch über das Telefon hinweg, die dritte Person ist ja noch gar nicht in diesem Anwesen angekommen, sondern wird dann im Auto dazu geschaltet. Bis das dann in so diesem Fesselszenario ausartet und das dann auch teilweise mit so einer statischen Kameraposition eingefangen ist, die sich dann vielleicht nur einmal nach rechts und nach links hin und her schwenkt. Das sind so Momente, wo ich dachte, das sind so Bilder, die haben für mich fast so Funny Games Assoziationen geweckt. Also wirklich so was fast Horrorartiges. Wie hast du das erlebt? Also ist das was wir jetzt als Comedy begreifen sollen? Ist es genau dieser Zwiespalt? Wie ging es dir damit?
Ja, wir können es, glaube ich, insofern als Comedy begreifen, dass es schon auf eine Art und Weise inszeniert ist, die sehr auf Pointe, auf Absurditäten dieser Situation, auf Dialogwitz, auf auch einem Timing, was auf Überraschungen aus ist. Also ich glaube, es ist sozusagen played for laughs. Ob jetzt sozusagen Sean Baker den Gedanken hatte, wir sollen da lachen oder uns soll das Lachen sozusagen im Halse stecken bleiben und wir sollen genau diesen Zwiespalt empfinden, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen, ich habe es ja vorher schon angedeutet, diesen Film so ein bisschen vom Ende her zu gucken. Ich glaube, was man schon vielleicht an der Stelle noch mal zumindest schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass ja einfach eine dieser drei Schergen, die da kommen, eine sehr spezifische Rolle noch spielt in diesem Film. Und das ist ja, das ist dieser Igor, das ist quasi der
Igor, genau.
Schläger, der einfach nur sozusagen mitgenommen wird als zusätzliche Verstärkung, falls, also als die drei dann kommen, um diese Ehe annullieren zu lassen, gehen sie ja noch davon aus, dass eben Vanya, also Ivan, festgehalten werden muss vielleicht, weil er fliehen will, deswegen kommt der sozusagen mit, hat aber am wenigsten zu tun mit dieser Familie, ist halt wirklich nur der Handlanger, der irgendwie dabei ist. Und der ist es eben, der genau in dieser Szene, die du gerade beschreibst, der versuchen muss, Annie irgendwie in Schach zu halten, ohne ihr weh zu tun, ohne ihr wehtun zu wollen, ohne ihr wehtun zu sollen. Und daraus ergibt sich natürlich einerseits eine Komik und das natürlich andererseits auch eine, genau wie du sagst, eine extreme Beklemmung, weil das natürlich einfach eine für Annie, für die Protagonistin extrem gefährliche Situation auch ist, die eben überhaupt nicht lustig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Zwiespalt, der für mich aber ganz gut funktioniert in dem ganzen Film, auch was sozusagen der Film macht mit seinen filmischen Mitteln und wie Mikey Madison diese Figur spielt. Also, dass es ihr auch in dieser Szene schon gelingt, ihre Angst, ihre Überforderung und ihren, ja, weiß nicht, ihre Survival-Skills oder auch sozusagen die Art und Weise, wie sie sich ja sehr gewalttätig wehrt, um überhaupt ja, dazu überleben, sich tatsächlich zur Wehr zu setzen, mit welcher Ernsthaftigkeit sie das tut. Und gleichzeitig macht der Film daraus aber, oder ja, bedient sich letztlich aus dem Reservoir einer anderen filmischen Tradition, nämlich eher von so Gangsterkomödien oder sowas, ne? Das ist ja dann fast so Tarantino-haft manchmal. Und ich glaube, das, ja, bin ich mir, also ich finde, es funktioniert als Zwiespalt, aber genau, gerade dadurch, dass damit, glaube ich, auch so diese letzte Akt nochmal vorbereitet wird, mit dem ich größere Probleme hatte, bin ich auch nicht sicher. Also ich glaube, das sozusagen als abgeschlossenes Element in dem Film ist das jetzt nicht mein Hauptproblem mit dem Film.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 Euro im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Wie findest du denn diese Form, die Baker ja wiederholt in den Filmen wählt, also was ich schon angedeutet hatte, diese sehr exzessiv ausgebreiteten Streitsequenzen, die sich immer weiter hochschaukeln, wo sich permanent Stimmen überlagern? Also ich dachte mir, es ist schon irgendwie ein Filmemacher, der schon ganz gut zu so einer hypernervösen Gegenwart irgendwie passt. Also wo alles permanent gereizt ist, gerade wenn man sich in sozialen Netzwerken bewegt, also wo der Streit immer nur einen Klick entfernt ist, wo man also sich permanent einschalten kann, wo sich permanent Geplapper und irgendwelche Stimmen überlagern, dann denke ich mir, das ist schon ein Filmemacher, der es ganz gut versteht, diese Nervosität und diese nervöse und dauergereizte Grundstimmung der Gegenwart irgendwie einzufangen und dann in solche Eskalationen in seinen Geschichten zu übersetzen. Es wird hin und wieder, lese ich, vergleichen mit den Safdie-Brüdern und das leuchtet mir sofort ein, wenn ich so einen Film wie Der Schwarze Diamant mir vor Augen führe, der ja genau auch mit dieser Ästhetik, mit dieser Art des Sprechens und des Inszenierens von Dialogen arbeitet, weil das dann auch so interessante Kippmomente erhält, wo man mitunter gar nicht mehr sagen kann, was ist da jetzt drehbuchmäßig vorgeplant, wo entwickelt das so eine Eigendynamik, wo wird da vielleicht improvisiert, wie stehst du dazu, zu dieser Form, die er immer wieder in seinen Filmen benutzt?
Ja, ich denke, dass schon auch ein Teil habe ich schon noch meine Schwierigkeiten mit. Also man liest da auch viel dann irgendwie so von so Screwball-Vergleichen, ne? Die klassische Hollywood-Screwball-Komödie, die auch irgendwie sehr auf sehr rasanten Dialogwitz basiert, Safdie-Brüder natürlich. Ich habe das Gefühl, das in Verbindung mit seinem, ja, ich sag jetzt mal tatsächlich Obsession mit den gesellschaftlichen Rändern und mit SexarbeiterInnen, Pornostars und gerade in diesem Fall mit Personen, die ja sehr, sozusagen nicht hypernervös sind, weil unsere Gesellschaft gerade irgendwie so irgendwie nah, also genauso hypernervös ist, sondern für die sozusagen das eine Frage des Überlebens ist in einer Welt, in der sie wenig Ressourcen haben und wenig Macht haben. Und ich glaube, das ist was mich, also ne, du hast am Anfang gesagt, wie Annie eingeführt wird. Sie wird sehr schnell über ihre Arbeit eingeführt. Das ist ja auch was Sean Baker als politische Relevanz seiner Filme vor sich herträgt, dass er auch Sexarbeit als oder SexarbeiterInnen anders darstellen will und nicht einfach nur irgendwie als Opfer und in Sozialrealismen einsperren, sondern auch ernst nehmen möchte als Subjekte. Und ich habe aber das Gefühl, genau dieses schnelle Sprechen, dieses Nervöse, da nimmt er sich eben auch was aus einer Realität, der er sich bedient und framed sie. Und das wird jetzt aber sozusagen als Screwball, irgendwie Anleihen an die alte Screwball-Komödie und sowas verkauft. Und irgendwas, ich glaube, an diesem Verhältnis klingt für mich so ein bisschen schräg oder kann ich nicht ganz mitgehen, dass jetzt nur, ne, irgendwie in so einem filmischen Diskurs zu loben oder so, weil ich glaube, das ist so ein bisschen genau mein Punkt, dass sich da diese verschiedenen Interessen, die Baker hat, sich den gesellschaftlichen Rändern zuzuwenden, eine sehr cinephilen Gestus, das irgendwie filmische Traditionen einbauen und dann auch irgendwie so eine Liebesgeschichte zu erzählen, die irgendwie vom amerikanischen Traum und Klassenverhältnissen, also irgendwas darin sozusagen reibt sich für mich eher aneinander. Und ich glaube, diese ganzen Screwball-Safdie-Vergleiche gehen so ein bisschen oder illustrieren das vielleicht für mich so ein bisschen das Problem. Oder vielleicht auch genau diese Szene, in der das dann eben so wild zusammengeht.
Ich fand, es ist dieses Mal ein bisschen so ein Ungleichgewicht in dem Film. Also diese Eskalation nimmt in dem Mittelteil so viel Raum ein. Und ich glaube, das ist irgendwie eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, wo sie also da durch die Gegend fahren und sich permanent anbrüllen und zanken, während ich den Eindruck hatte, die eigentlich spannenden Sachen passieren dann erst zum Ende. Also es gibt ja dann diesen großen Höhepunkt, wenn sie also wieder in den Stripclub reinkommen und Vanya dort finden, wo das dann nochmal eine neue Eskalationsstufe, quasi den Gipfel der Eskalation annimmt, wenn dann auch die zwei Prostituierten aufeinander losgehen, also dass da auch so eine Eifersucht auf einmal ausbricht. Man kämpft um diese Vanya-Figur, auch wenn man weiß, dass dieser Kampf schon völlig sinnlos geworden ist, was eh um viel größere Probleme irgendwie geht. Und ich habe mich gefragt, ob er sich da nicht vielleicht ein bisschen zu viel Zeit lässt, ein bisschen zu viel in dieser Eskalationsspirale aufgeht. Ist natürlich auch leicht, sich da irgendwie genervt davon abzuwenden, während er ja genau diese Provokation, dieses Unwohlsein und dieses dauerhafte Feststecken in diesem Zustand auch provoziert. Aber ich dachte mir, hätte mal lieber ein bisschen mehr Zeit dem Ende sich gewidmet, weil da gerade wenn dieser Igor und Annie dann in Interaktion treten, das sind für mich dann eigentlich die spannenden Momente, wo ich dachte, jetzt entsteht da wirklich nochmal was Neues, auch wie die Figuren ihre eigene Lebensrealität miteinander verhandeln. Aber bis wir dazu kommen, nochmal meine Frage, dieses Geschäft mit dem Sex oder überhaupt die Sexualität, die jetzt in den ganzen letzten Filmen eine Rolle gespielt hat, seit Starlet mindestens, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das vorher war, ich denke auch da gab es vielleicht schon Spuren dieser Auseinandersetzungen, aber seit Starlet tritt es ja dann besonders markant in den Fokus. Was ist es, was Baker daran interessiert?
Das finde ich tatsächlich eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht beantworten kann, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, in diesem ganz grundlegenden Interesse verliert er mich ein bisschen, weil ich in seinen Filmen das nicht sehe. Also ich nehme ihm total ab, dass es ihm ein Anliegen ist, Sexarbeit zu detabuisieren, dass ihm ein Anliegen ist, zu sagen, das ist auch Arbeit erstmal, weil es irgendwie, ne, sobald es irgendwie um Körper und Sexualität geht, sofort auch so eine moralischer Diskurs darüber gelegt wird und ne, auch gerade von aus ideologisch sehr problematischer Sicht dann irgendwie die armen Prostituierten gerettet werden sollen und Baker sich natürlich irgendwie in seinen Film dagegen wendet und sagt, das ist erstmal eine Arbeit und das sind Menschen, die irgendwie dieser Arbeit nachgehen und die eben auf Transaktionen angewiesen sind, die mit Sexualität zu tun haben. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass darüber hinaus er sich ja dieser Welt auch annimmt, weil sie ihm eine bestimmte Form von Intensität und Energie und vielleicht tatsächlich auch einem Fetisch von sehr schnell sprechenden, sich irgendwie strugglenden ums Überleben sich diskutierenden Figuren irgendwie bedient. Und deswegen finde ich, also es war jetzt irgendwie so ein bisschen witzig, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Und es ist tatsächlich eine Frage, die ich mir nicht so ganz beantworten kann, was es eigentlich ist, was ihn filmisch daran interessiert, weil das für mich so nicht ganz aufgeht. So, ich habe manchmal das Gefühl, es wirkt ein bisschen wie so eine Art von, ja, ich weiß nicht, ob Kalkül das richtige Wort ist, aber wie eine Art von, es geht für mich nicht ganz zusammen, die wirklich filmischen Mittel und sein filmisches Talent mit dieser vor sich hergetragenen Interesse an den Rändern und gerade an dieser Art von Arbeit, an Sexarbeit. Ja, deswegen finde ich das tatsächlich eine interessante Frage, die aber auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also man könnte sagen, sorry, ein Gedanke noch, dass natürlich für ihn, also ich habe vorhin ja schon irgendwie angedeutet, das Gefühl habe, so es gibt halt Beziehungen oder wirklich romantische, gefühlvolle Beziehungen in Bakers Film immer nur sozusagen auf einer materiellen, finanziellen, wie auch immer, Klassenaugenhöhe. Und das ist irgendwie auch, glaube ich, auch der Punkt ja bei Anora, vor allem am Schluss. Und Sexarbeit ist natürlich sozusagen eigentlich nur die plakativste Art und Weise, das auszudrücken. Also das ist sozusagen jede Art von Romantik, jede Art von Anziehung, jede Art von Attraktion immer auch eine Komponente hat in einer kapitalistischen Gesellschaft oder wie auch immer, die von Machtverhältnissen durchzogen ist, dass auch jedes Begehren immer eines ist, was irgendwie nicht einfach nur zu trennen ist von allem gesellschaftlichen anderen. Und ich glaube, man könnte schon sagen, für ihn ist Sexarbeit vielleicht auch nur sozusagen das plakativste Beispiel für so eine Grundwahrheit. Und trotzdem finde ich irgendwas an seiner Faszination für irgendwie the streets und das irgendwie nackte Leben und Leute, die ums Überleben kämpfen und in sehr prekären Situationen sind. Es gibt ja auch ein Florida Project, ist ja die Protagonistin, arbeitet nicht hauptsächlich als Sexarbeiterin, aber verdient ja damit auch in zwei Szenen ihr Geld, wie wir dann auch so sehr irgendwie in so einem sehr entscheidenden Moment irgendwie dann erst erfahren. Also auch da spielt es ja eine große Rolle. Insofern, ich glaube, es hat schon was zu tun mit seinem generellen Interesse an der amerikanischen, wie auch immer, Klassengesellschaft oder an Finanz- oder an materiellen Ungleichheiten und wie Sexualität da nicht einfach irgendwas ist, was dem irgendwie was außen steht, ne? Oder was eine völlig andere Logik hat, sondern Teil dieser Logik ist. Also das würde ich ihm schon zugute halten, dass das kohärent ist. Und trotzdem irgendwas finde ich auch störend, ich weiß, an diesem irgendwie immer wieder Bedienen dieser dieser Welt oder immer.
Ja, ich glaube, es ist ein produktives Stören. Also ich gehe voll und ganz mit. Und klar, dieser Gedanke von Kommerzialisierung der Gefühle und so weiter, da kann man jetzt Eva Illouz irgendwie groß und breit zitieren, also die sich ja sehr intensiv damit beschäftigt hat. Auch ein Film wie Challengers von Guadagnino, der das ja in einem großen Maße verhandelt hat, also das anhand dieser Welt des Tennissports und wie da also Sexualität in dieses kommerziell ausgeschlachtete Konkurrenzdenken auf einmal mit reinfließt und wie sich beide Welten immer wieder überlagern und so miteinander verschränken. Also das ist so ein Thema, wo man sehr lange drüber diskutieren kann, also inwiefern sich überhaupt jetzt das spezifische Thema der Prostitution im Sinne von ich biete meinen Körper für sexuelle Dienstleistungen an, ob das sich jetzt wirklich eins zu eins so deckt und parabelhaft etwas über generell Ausbeutungsverhältnisse in einem kapitalistischen System, das halt permanent auf Selbstvermarktung in Anführungszeichen auch auf Verkauf des eigenen Körpers, Verkauf der eigenen Identität ein Stück weit angelegt ist. Und ich denke, ja klar, so dieses, was Annie am Anfang macht, ist so eine andere Form von ja, Bewerbungsgesprächen, wenn man es mal ganz überspitzt ausdrückt. Und ich glaube, das sind ganz spannend, solche Momente, die er da schafft und uns ins Denken zu versetzen, diese zwei Ebenen zusammen, zusammenzubringen. Glaube aber auch, dass der Film nicht so ganz da jetzt die Lösung dafür hat. Die muss er vielleicht doch gar nicht haben. Also ich denke, das ist eher was Anregendes, was ich aus dem Film mit rausnehme, nochmal darüber nachzudenken. So ein Film wie Goldhammer fällt mir gerade noch auf von Pablo Benyakov und André Krummel. Der das ja aus einem dokumentarischen Aspekt heraus beleuchtet hat, also der auch versucht, ja, einerseits Sexarbeit zu enttabuisieren und halt so auch erstmal mit einem sehr nüchternen Blick versucht, diese Mechanismen, diese Arbeitsabläufe und Routinen uns vor Augen zu führen, der gleichzeitig überlegt, wie das mit einem größeren Wirtschaftskreislauf zusammenhängt. Und ich denke, das ist auch die Stärke von Bakers Film in Norad, also dass er dieses Scheitern des American Dream verzahnt mit dieser ja durchaus lukrativ erscheinenden Methode, also mit dieser Sexarbeit zu Reichtum zu kommen. Und das ist vielleicht auch die Provokation des Ganzen, also dass er überhaupt uns dieses ja furchtbar altbackene und reaktionäre Märchen nochmal auftischt von sie muss nur lange genug arbeiten und dann wird sie irgendwann reich heiraten können. Also das ist eigentlich eine sehr verstörende Idee aus heutiger Sicht, also so einen Film zu machen, der uns das verkauft, aber
wobei sie ja nicht so lange arbeitet, sondern sie gerät ja relativ schnell einfach an den Richtigen, was also aus finanzieller Sicht, ne? Also das ist ja so, das Märchenhafte ist ja eigentlich, dass der Prinz direkt auftritt und sie aus dieser...
Dass es einfach so funktioniert.
Dieser Welt entreißt, bis es dann eben nicht mehr funktioniert, weil der Prinz eben kein Prinz ist, sondern ein Oligarchensohn und der noch nicht erwachsen ist und bei der erstbeste Gelegenheit abhaut. So, ne? Ich glaube, das ist ja schon dieser erste Teil, der im Prinzip im Schnelldurchlauf so eine Pretty Woman-Geschichte erzählt, die ja auch so inszeniert ist. Da gibt es ja bis hin zu so einer Parallelmontage, in der die beiden irgendwie ganz verliebt irgendwelche Sachen machen. Die dann aber eben komplett abbricht, auch mit so einer Szene, die dann irgendwie so vom Hubschrauber gefilmt, sich diesem Anwesen irgendwie langsam entfernt und man hat schon das Gefühl, okay, jetzt geht der zweite Teil los, ne? Und das ist dann eben der Teil, der, wie du es eben beschrieben hast, funktioniert, diese safty Screwball-Reise durch die Nacht. Und ich glaube, das Ding ist, wie Baker das hinkriegt, dass sich alles trotzdem nach einem kohärenten Film anfühlt, das finde ich tatsächlich irgendwie große Kunst, ne? Also was Tonlage, was Drehbuch, was den Schnitt angeht, ich bin da die ganze Zeit mit dabei, so. Und ich glaube, das ist schon, was das filmische Handwerk angeht, diese verschiedenen Filme und diese verschiedenen Modi zu durchlaufen, ohne uns als ZuschauerInnen irgendwie zu verlieren. Das ist tatsächlich schon tatsächlich toll. Ich glaube aber gerade, weil das so toll ist, fühle ich sozusagen dieses Unbehagen, was will er damit eigentlich oder was soll uns das jetzt irgendwie eigentlich genau sagen und wie verhält er sich auch zu dieser Welt, die er da zeigt und diesem Milieu, was er zeigt, weil das ist natürlich zum einen und das ist jetzt alles nicht alles nur meine eigenen Gedanken und Ideen, ich habe schon noch irgendwie viel gelesen, es gibt mittlerweile auch in der US-Kritik auch viele Stimmen von SexarbeiterInnen, die sich zu diesem Film verhalten, sowohl sehr positiv als auch sehr skeptisch oder kritisch und da gibt es zum einen schon häufig das das Lob an Baker, dass es ihm schon gelingt, sehr realistisch bestimmte Dynamiken aufzuzeigen, auch in dieser Anfangskamerafahrt, ne, irgendwie, dass es den einen Freier gibt, der dann irgendwie fragt, ja, weiß deine Familie eigentlich, was du hier machst und sowas. Und das sind, glaube ich, schon sehr gut recherchierte Szenen, die, glaube ich, ein sehr realistisches Bild auch davon abgeben, was es heißt, in so einem Tanzclub zu arbeiten oder so einem Stripclub. Und dann gibt's aber auch, und glaube, in diesem zweiten Teil verliert er das in dem Sinne, weil das Drehbuch dann sozusagen Annies ausgeliefert sein braucht. So, das ist das, was der Film braucht, ist, dass Annie zusammen mit diesen Ganoven irgendwie durch die Nacht und verzweifelt ist und auf sich allein gestellt ist und nur noch diesem Märchen hinterher rennt. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, in dem ich irgendwie häufig gelesen habe, dass niemand, der wie Annie als junge Frau ohne irgendwie auch Familie oder zumindest ohne Eltern, die sehen wir irgendwie nicht, dort arbeitet, hat kein großes Netzwerk an Friends und UnterstützerInnen, die sich sofort Sorgen machen würden, wenn sie irgendwie auch nur eine Nacht wegbleibt oder geschweige denn sie irgendwie gesehen wird, wie sie mit vier Typen durch die Nacht geschleppt wird. So. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen so ein Beispiel davon, was ich die ganze Zeit so ein bisschen meine, dass da bestimmte Elemente, die Baker alle versucht zu bedienen, sich eben nicht mehr gegenseitig irgendwie verstärken, sondern sich eigentlich gegenseitig in die Quere kommen. Also, dass er einerseits dieses sehr rasante Geschichte auf einmal erzählen will in diesem zweiten Teil, das sozusagen, damit verliert er einen gewissen Teil von seiner genauen Milieuzeichnung, die er im ersten Teil machen will. Und genauso ist, glaube ich, das, was dann im dritten Teil so ein bisschen als ja eine irgendwie die echtere oder interessantere oder gefühlvollere Liebesgeschichte weiß ich jetzt nicht, aber zumindest Annäherung zwischen zwei Menschen, nämlich zwischen diesem Igor, wie schon angedeutet, und Annie passiert. Damit, finde ich, verrät er auch noch mal so ein bisschen diese sehr genaue Milieuzeichnung oder diesen Realismus der Ränder, den er irgendwie auch will. Und ich glaube, das finde ich eher das Interessante an dem Film, dass er einerseits es so gut hinkriegt, auf handwerklicher Ebene diese drei verschiedenen Teile irgendwie zusammenzuführen. Und gleichzeitig ist genau das Verhältnis zwischen diesen drei Teilen auch, glaube ich, das, womit ich am meisten Probleme habe.
Bin ich absolut bei dir, hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet. Also ich finde gerade, der Mittelteil nimmt einfach so ein bisschen auf ungelenke Art und Weise sehr viel Raum. Und ich glaube, ich kann dem Film das trotzdem am Ende verzeihen, weil ich mich gerade halt frage, okay, also wenn es so in der Schwebe geblieben wäre, was ist dann die Alternative, was der Film uns dann noch zeigen würde? Also ich denke, es braucht dann vielleicht tatsächlich diese sehr harte Abwärtsspirale, in die er uns da verwickelt, um halt zu diesem, ja, zu diesem Punkt der Desillusionierung zu gelangen. Ich denke mir gerade, okay, es wird mit diesen Aufstiegsversprechen und so weiter, wird immer noch auch in Deutschland, nicht nur in den USA, irgendwie so viel Werbung gemacht. Und dieses, ich schätze schon, was Baker uns da nochmal auf eine vielleicht auch so hinterlistige Art und Weise untermogelt, womit man am Anfang vielleicht gar nicht rechnet in dieser Gute-Laune-Stimmung, sondern wie finster er uns vorführt, wie also diese ganzen alten Verhältnisse wiederhergestellt werden. Es ist ja quasi wie so ein, auch Titanic-Märchen, so auf Zeit, also diese Romeo- und Julia-Geschichte, die so kurz einmal zusammenkommen und glauben, sie können irgendwie alle Standesunterschiede überwinden, bis dann zum Schluss also wieder alles vor die Hunde geht und alles wird wiederhergestellt, die alten Grenzen werden wieder hochgezogen und am Ende wird halt niemals diese auf Augenhöhe stattfinden können, wenn einerseits diese Superreichen da sind, wo der Sprössling irgendwie reich erbt und sich sowieso um nichts Gedanken machen muss und auf der anderen Seite dieses Mädchen aus der Unterschied, die halt niemals dahin kommen wird, die halt nur dieser Illusion aufsitzt. Und ja, das ist hart, wie er mit der Figur umgeht, wie er auch immer nochmal nachtritt, auch wenn sich diese Figur, also mit dieser Nora-Figur, mit allem Wert, was ihr irgendwie noch zur Verfügung steht, sie wagt diese aktiven Seiten, sie wagt die Beleidigung, sie wagt auch auf diese sehr eklige Figur der Matriarchin, die da aus Russland angereist kommt, nochmal zuzugehen und ihr irgendwie über den Mund zu fahren. Und gleichzeitig sehen wir ja trotzdem, wie zum Schluss also diese auch gespielte Rolle, die sie versucht zu spielen, die Maskerade, die sie versucht zu bewahren, wie das im letzten Moment alles in sich zusammenfällt. Aber ja, ich denke also mir trotzdem, es braucht es vielleicht.
Aber du hast jetzt auch in der Beschreibung, finde ich, einen sehr entscheidenden Punkt vergessen, nämlich, dass sie am Ende in den Armen eines Mannes endet. So, als war jetzt großer Spoiler natürlich, aber ich glaube, man kann diesen Film oder man kann über diesen Film schwer reden, ohne über diese, Schlussszene zu reden, weil sie auch sozusagen filmisch ja sowas von irgendwie pointiert, also nicht pointiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie betont wird. Und ich glaube, dass das Sean Baker hier schon sozusagen eine echte Liebesgeschichte in eine falsche Liebesgeschichte einzieht. Also auch ganz sozusagen von der Struktur des Drehbuchs her ist in dem Moment, wo der Moment, wo Igor in diesen Film betritt, ist der Moment, in dem Vanya flieht. Also da wird sozusagen exakt der eine gegen den anderen ausgetauscht. Dieser Igor spielt dann für eine längere Zeit jetzt, oder ich glaube, was von Sean Baker versucht, ist sozusagen nur anzudeuten, dass sich langsam dieser Igor eben als eine wirkliche Figur auch einschleicht. Aber es gibt ja schon sehr früh Szenen, in denen klar ist, dass das eine Person ist, die Annie auf eine andere Weise anguckt, als sie von allen anderen angeguckt wird. Und ich glaube, dass das so ein bisschen mein Problem ist, dass Baker eben nicht mehr nur sagt, jede Beziehung ist Transaktion, sondern auf einmal tatsächlich so eine Art von echtem Gefühl, von echter Romantik, von Beziehungen auf Augenhöhe, von wir sehen uns, weil wir sind natürlich auch beides, also sowohl Igor als auch Annie sind Leute, die ausgebeutet werden über ihren Körper. Also Igor wird mitgenommen, um irgendwie Leute festzuhalten, also für sozusagen seine Schlägerdienste, genauso wie Annie irgendwie Geld verdient mit ihrem weiblichen Körper und den sie für Sex verkauft. Und das ist, glaube ich, wieder so eine Idee, die ich irgendwie als Idee vielleicht auf so einem abstrakten Ebene dann verstehe und auch gar nicht uninteressant finde, die für mich aber wieder komplett auf Kosten von Annies Figur geht, weil ich das Gefühl habe, diese letzte Szene soll auf einmal uns ein ganzes Innenleben zeigen, von dem wir eigentlich den ganzen Film über gar nicht so viel mitbekommen haben. Wir haben Annie als die Person erlebt, die über ihre Arbeit definiert wird am Anfang, die relativ schnell in diese Märchengeschichte gerät, in der wir auch die ganze Zeit natürlich keinen Zugang haben zu der wirklichen Gedankenwelt dieser Figur Ist sie jetzt auf das Geld aus? Ist sie wirklich verliebt? Glaubt sie irgendwie wirklich daran, jetzt ein neues Leben zu, ne? Also das soll alles so sein, dass das auch in der Schwebe gehalten wird. Und das funktioniert auch total gut, dass es in dieser Schwebe bleibt. Aber einen Zugang zu einem Innenleben in dem Sinne haben wir nicht. Und dann ist sie die taffe Kämpferin, die irgendwie damit durch die Nacht reitet. Und dann am Ende in dieser letzten Szene bricht sie zusammen und ich soll auf einmal denken, oh ja, krass, so. Und ich glaube, das ist was mich jetzt beim zweiten Mal auch eher noch mal ein bisschen fast geärgert hat. Also, dass diese Vorbereitung des dann doch Momentes des sich gegenseitigen Erkennens oder sich als Menschen irgendwie dann doch auf Augenhöhe begegnen, irgendwas daran finde ich so ein bisschen billig oder erstaunlich billig für jemanden wie Sean Baker, den ich bisher in seinen anderen Filmen so ein bisschen, also der zumindest so eine Figur nicht hatte, glaube ich, weil ich das Gefühl hatte, diese Figur des Igor, die steht ja so ein bisschen für den Film selbst oder wie für einen sozusagen urteilsfreien, empathischen Blick auf Annie. Und das habe ich irgendwie nicht gebraucht, glaube ich. Oder zumindest macht für mich das den Film noch mal, erschließt ihn mir nochmal auf eine andere Weise und nicht unbedingt auf eine bessere.
Ich finde das Ende total stark gewählt. Also weil ich genau das, also das ist auch diese Uneindeutigkeit, die du schilderst, oder dieses Ringen, was das auch in einem beim Zusehen auslöst, das finde ich eher eine Qualität dieses Moments, weil das ist ein Moment, wo mir diese ganze Mechanik des Drehbuchs, wie die da von A nach B gescheucht werden und sich also gegenseitig an die Gurke gehen, dass das auf einmal beiseite gelegt wird und dass das nochmal so einen Bruch in der Figur herbeiführt, wo ich erstmal anfange, nochmal vielleicht auf eine andere Art und Weise über das Gesehene nachzudenken. Und ich habe das auch, weil du meintest, sie landet in den Armen des Mannes. Ja, das stimmt. Ich habe das aber gar nicht so eindeutig gelesen, dass das jetzt quasi wieder die andere Lösung in Anführungszeichen ist oder ob das, also ich würde es auch nicht als echte Liebesgeschichte, glaube ich, beschreiben, weil für mich dieser letzte Moment, wenn sie dann versuchen, Sex zu haben in dem Auto, und diese Sexszene wird ja abgebrochen, sie wird ja nur ganz kurz angefangen und dann bricht sie in Tränen aus, die habe ich so ambivalent erlebt und auch so uneindeutig, wie da einerseits, wie gesagt, diese Rollen von Annie ineinander zusammenfallen, gleichzeitig aber auch, wie das gar nicht so eindeutig gemacht wird. Also überhaupt, warum hat sie jetzt Sex mit ihm? So, wir können nicht von einer groß entwickelten Liebesgeschichte sprechen, auch wenn, wie du das schon beschrieben hast, so diese, ja, Implikationen und wie das aufgeladen ist, die sind schon da, aber da wird ja nicht irgendwas langsam angebahnt. Das ist einerseits dieses, sie sucht vielleicht wirklich so eine andere Form von Bindung, von der Geborgenheit nochmal, gleichzeitig ist es aber auch so ein Moment, wo sie versucht nochmal so eine Kontrolle wieder zu erlangen, also es findet ja auch die Umkehr statt, einerseits erst, wie sie von diesem Igor quasi gefesselt festgehalten wird, jetzt versucht sie also die Kontrolle zu übernehmen, indem sie diesen Sex mit ihm beginnt, gleichzeitig kann das aber auch wieder nur scheitern, weil es halt dieses, ja, also fast was von so einer, ja, von so einer zwanghaften Handlung hatte. In dem Moment hatte ich so den Eindruck, gleichzeitig fragt man sich, ist das vielleicht wirklich so eine Liebesgeschichte, die da irgendwie drin schlummert, weil sich da zwei auf einmal von einer Zusammengehören der Klassenzugehörigkeit irgendwie auf Augenhöhe begegnen. Ich weiß es nicht, das sind alles so Uneindeutigkeiten, die der Moment belässt, die ich eher als spannend empfunden habe und als Stärke, dass der Film das so offen lässt zum Schluss.
Also ich würde dir recht geben, dass diese Szene natürlich viel ambivalenter ist, als ich sie jetzt vielleicht sozusagen für mich gerade erschlossen habe. Es geht natürlich nicht darum, dass Igor dann irgendwie der neue Prinz ist und das will der Film auch überhaupt nicht nahelegen und es ist natürlich nicht umsonst so eine sehr lange Szene mit so einer sehr langen Kamerafahrt, in der ganz viel passiert, ganz viel an widerstreitenden Gefühlen zwischen diesen beiden Figuren. Ich glaube, mein Punkt ist eher der, dass mich genau diese Ambivalenz, dass mir die aufgesetzt für mich aufgesetzt darüber kam oder so ein bisschen vielleicht auch selbstverliebt, so guck mal, wie was das für ein starkes Ende ist. Also ich glaube, einmal auf so einer gefühlsmäßigen Ebene hatte ich eher das Gefühl, ja, okay. Und ich glaube, mein Punkt ist eher, dass ich das Gefühl habe, was hat diese Szene eigentlich mit dem Rest des Films zu tun? Oder wo ist das, was hier ausgedrückt wird im Film, auf so einer Tonalitätsebene oder sowas zu finden. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, das ist natürlich auch eine Art von Freibrief dafür, mit so einem Ende nochmal ja, sich sozusagen das die Erlaubnis zu erkaufen, vorher eine irgendwie heftige Gangster-Komödie und Pretty Woman-Variante zu machen. Und dann hört man mit so einem starken Ende zu sagen und mit so einem Ende voller Ambivalenz und voller echter Gefühl irgendwie so auf. Und damit hat sich's dann. Also ich glaube, ich habe eher das Gefühl, für mich gehört diese Szene, die für sich vielleicht irgendwie spannend oder toll oder ambivalent ist. Ja, für mich gehört die irgendwie nicht zum, ja, gehört die nicht zum Film, ist auch falsch. Aber ich glaube, da struggle ich so ein bisschen mit, weil ich das Gefühl habe, auf eine Art und Weise verrät sie auch viel, was ich vorher an diesem Film toll fand. Und lässt Annie dann eben doch wieder als so eine, ja, eben sehr verwundbare, broken Person enden, die sie vorher nicht war. Und das mag natürlich genau der Punkt sein. Ich will es natürlich irgendwie auch nicht irgendwie das billigste Empowerment-Drama, wo sie dann als irgendwie die starke Frau irgendwie in die alleine irgendwie. Aber das ist mir dann irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen zu billig, dass dann in so einer, jetzt ist der Moment, wo alles aus ihr herausbricht und jetzt sehen wir sozusagen irgendwie endlich mal hinter die Fassade oder irgendwie, ja, also ist tatsächlich eine Szene, die mich ja sehr irritiert, auch beim zweiten Mal, mit der ich aber tatsächlich auch ja nicht so ganz oder zumindest Probleme habe, meine, wie man merkt, meine Vorbehalte dazu artikulieren. Aber vielleicht wird es so ein bisschen klar, in welche Richtung es geht.
Wie ist das denn nun mit dem Affekt? Ich hatte ja schon in meiner Einleitung angedeutet, das ist ja ein Thema, was dich schon länger beschäftigt. Also du hast so New Hollywood und Affektkulturen, Affektpolitik, Subjektkulturen, wie hängt das wieder mit Affekt zusammen, erforscht. Du hast beim Filmdienst mal eine sehr lange Textreihe geschrieben, die Im Affekt hieß, wenn ich mich recht entsinne. Ist die nicht auch über das Krakauer Stipendium damals zustande gekommen?
Ja, oder war das war Teil des Krakauer Stipendiums, genau. Auch schon eine Weile her, okay. Deswegen weiß ich gar nicht. Aber also, nur weil du jetzt das Stichwort reinbringst, um vielleicht nochmal auf diese Schlussszene zu kommen, vielleicht könnte man es so zuspitzen, dass ich das Gefühl habe, der ganze Film ist eigentlich ein Film der Affekte und am Ende bringt er sowas wie eine Emotion rein. Weil das ja auch in dieser ganzen Affekttheorie-Schiene immer so ein Punkt ist. Der Affekt wurde irgendwie immer als das, was auf so einer Vorbedeutungsebene sich abspielt und erstmal so unbestimmt ist und kein tiefes Gefühl ist, was man jetzt beschreiben kann als irgendwie Wut oder Traurigkeit oder so. Sondern Affekt ist erstmal die reine sozusagen Affiziertheit von irgendwas. Während die Emotion ist sozusagen, hat schon einen Inhalt, hat irgendwie ein Objekt. Und ja, ich glaube, so ein bisschen ist das vielleicht so ein bisschen mein Problem mit dieser Szene, dass sie auf einmal das echte Gefühl will und vorher nicht oder so.
Könnte man dann auch sagen, der Film zeigt uns da zum ersten oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber macht da eigentlich seinen Punkt, dass er uns die in Anführungszeichen authentische Nora nochmal zeigt?
Genau, und ich glaube, das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen das, womit ich Probleme habe, weil er das nicht, weil die authentische Honora ist dann halt die zusammenbricht und nicht mehr kann. Und das finde ich, wenn man den ganzen Film lang eigentlich sagt, man benutzt eine Figur, die ums Überleben kämpft, die Kontrolle ist, die eine Arbeit nachgeht, die man selbst als Filmemacher auch sozusagen würdigen möchte und auch als Arbeit ernst nehmen möchte, die in diese Sache reingerät, die sich dann wehren muss gegen sozusagen so eine riesige Reichenfamilie, sich zur Wehr setzt und dann aufzuhören mit so einem authentischen Moment, in dem sie dann zusammenbricht. Ja, ich glaube, irgendwas darin finde ich unlauter oder so. Aber genau, vielleicht ist genau das was du beschrieben hast, genau auch mein Problem, auch wenn das vielleicht für andere genau anders empfunden werden kann und genau das der Punkt ist, der da funktioniert am Ende oder wegen der auch dann der Film funktioniert, das kann ja genauso gut sein.
Ja, wahrscheinlich, weil genau der Punkt halt von Baker ist, dass die Realität eben unlauter ist, dass eben, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, also überhaupt diese Fantasie von der Gegenwehr gegen dieses Kapital, was da irgendwie die Stritten zieht, dass das halt zwangsweise scheitern muss in diesem System, in dem sich die Figuren eben bewegen. Deshalb, ich würde es glaube nicht als unlauter bezeichnen, wie er damit umgeht. Ich glaube, es ist halt einfach, ja, eine sehr ungeschönte Diagnose, die er vornimmt.
Und trotzdem machst du ja einen Film, in dem du sozusagen die Möglichkeit hast, mit einem bestimmten Bild zu enden. Und ich glaube, wenn man es zum Beispiel mit Florida Project gleicht, indem am Ende eben diese Tochter oder die Kinder, die eben gerade, also die Mutter irgendwie verhaftet wird, wahrscheinlich jetzt irgendwie in die Pflegefamilie oder vom Jugendamt genommen werden, sagen, nichts mehr anderes können, als nach Disney World zu fliehen. Und das fand ich, glaube ich, genau deshalb ein starkes Ende, weil es klar gemacht hat, so hart diese Realität ist. Es gibt sozusagen innerhalb dieses realistischen Milieus oder dieser Welt, dieser filmischen Welt, keine Lösung. Sozusagen die Lösung ist, dass die Lösung ist halt Disney World. So, das ist halt das Einzige, was irgendwie dann noch funktioniert als Ende. Und hier ist es ja gerade anders. Also hier ist es ja gerade sozusagen das authentische und das echte Gefühl und die irgendwie dann doch Begegnung zwischen zwei Menschen, die mit der er endet. So. Und ich glaube, das da würde ich, glaube ich, oder es ist mir dann, glaube ich, zu einfach zu sagen, das ist sozusagen dann die harte Realität, die hier zuschlägt, wenn es in anderen Filmen ja ein sehr viel, auch in Red Rocket, ja ein sehr viel spielerisches, phantasmatischeres Ende gegeben hat. Ein bisschen, ja, keine Ahnung, es ist, finde ich, wundert mich auch nicht, dass das jetzt der Film ist, mit dem Baker irgendwie vielleicht zu den Oscars geht oder so. Also es ist so ein bisschen Platz zu sagen, irgendwie so Oscar-Filme sind dann die, die irgendwie dann die Filmkritik nicht mehr mag oder sowas. Aber es, genau, ich finde es auch, ja, irgendwas daran, glaube ich, wundert mich auch nicht, dass das jetzt der Film ist, mit der irgendwie nochmal eine andere, ja, irgendwie nochmal besser passt oder sowas. Und ich glaube, dass,
Ja, genau, weil er eben diese Geschlossenheit reinbringt, die Filme davor nicht hatten. Ich glaube, das ist was sich jetzt aus der Folge irgendwie herauskristallisiert und wo ich mir auch nicht hundertprozentig sicher bin, wie ich das halte. Ich habe das Gefühl, ich habe mich in der ganzen Folge jetzt irgendwie 3-4 Mal fundamental widersprochen, aber ich glaube, das ist genau das auch, diese zwei Male, die ich den Film jetzt gesehen habe, dass das auch irgendwie dieses Ringen abbildet. Ich hatte ja gesagt, also beim ersten Mal fand ich das auch sehr schade, dass er diese Geschlossenheit reinbringt. Jetzt beim zweiten Mal bin ich aber trotzdem irgendwie ein bisschen versöhnt damit, weil ich mir doch denke, ja, okay, es braucht es dann auch für diese Beobachtung, die er vornehmen will. Und ich würde auch dieser Beobachtung jetzt nicht fundamental widersprechen wollen. Und ich denke, es hat eine Relevanz, dass er das uns so zeigt und dass er das heute zeigt. Und deswegen bin ich ihm dann nicht böse, das würde ich abschließend sagen. Ich würde noch mal auf die Kamera verweisen von Drew Daniels, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich kurz in meine Notizen schauen. Genau, Drew Daniels. Fand ich extrem stark, das nur als Bemerkung. Also gerade wie er mit dem Licht umgeht, wie er es also schafft, auch in dem ersten großen Akt so gewisse ekstatische Momente einzufangen. Also wenn Annie und Ivan Sex auf der Couch haben und sie werden so von diesen Sonnenstrahlen durch das Fenster so umschlungen, die dann auch in die Kamera reinstrahlen und blenden. Später dann, wenn sie gegen Ende des Films im Flugzeug sitzen, wo sich dann das Licht, was so durch die Fensterscheibe des Flugzeugs fällt, was fast wie eine Halsfessel um den Hals von Annie legt. Das sind irgendwie auch jetzt keine sonderlich doppelbödigen Bilder, die er da findet, aber er findet sie eben. Und das ist mit einer sehr großen Raffinesse, wie ich finde, gefilmt und in Szene gesetzt. Also das wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich den visuell schon sehr stark finde.
Auf jeden Fall, das würde ich auch nochmal betonen wollen. Das ist ein absolut in dem Sinne sehr sehenswerter Film, weil er toll aussieht, toll geschnitten ist, toll gespielt auch ist, ne? Also auch nicht nur Mikey Madison, der zu Recht sehr viel gelobt wird, auch hier, wie heißt der, Mark Edelstein, spielt auch diesen Jungen, also wie der bekifft irgendwie namens eigentlich noch Kind ist und so und dann PlayStation, das ist schon auch einfach, das macht schon großen Spaß, so, ne? Ich glaube, genau, gerade weil das alles so gut funktioniert, ist dieses Unbehagen beim Gucken dann auch so vielleicht, einerseits so dominant, andererseits auch gar nicht so einfach zu greifen.
Ja, und der sieht ja wirklich aus, als hätte man diesen, also auch der Vergleich wurde oft bemüht, also als hätte man den da von diesem Timothy Chalamet Lookalike Contest, der da vor kurzem in New York stattgefunden hat, als hätte man den da weggezerrt.
Wer hier spricht
also ich finde das auch schon wieder. Ja, genau. Also, der ja auch einfach, das ist so ein Teenie-Star, den man da gecastet hat. Und das finde ich eigentlich sehr raffiniert, dass man das so gemacht hat, auch die Besetzung so gewählt. Und ich glaube, genau die Stärke des Schauspiels liegt auch darin, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dass man teilweise gar nicht mehr unterscheiden kann, wo beginnt da auf einmal eine Improvisation. Also da verschwimmen permanent so Grenzen, was die da machen. Das finde ich schon auch sehr einnehmend und packend, wie die das machen. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du zu Nora erwähnen möchtest?
Ja, wahrscheinlich tausende Sachen. ich tatsächlich jetzt durch zwei Texte und jetzt die Aufnahme irgendwie nochmal viel, viel im Kopf habe. Aber ich glaube, nichts, was man jetzt als Schlussaspekt nochmal so kurz irgendwie reinwerfen könnte. Insofern, glaube ich, haben wir genug, uns genug ausgetauscht und genug über genug Punkte geredet. Sonst, muss ich nochmal einen dritten Text irgendwann schreiben. Das geht ja auch.
Ja, Neubetrachtungen schaden nie. Deshalb, ich stelle nur noch abschließend die traditionelle Katz-Frage, muss man Enora gesehen haben?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die ich glaube, es gibt keinen Film, den man gesehen haben muss. Also sowohl Betonung aufs Muss als auch Betonung auf das Mann. Also ich glaube, es gibt Filme.
Komisch, die Antwort kommt fast immer.
Ja, das ist, glaube ich, einfach so. Es gibt wahrscheinlich Filme, die man gesehen haben muss, wenn man das und das sagen will oder so. Ne? Aber ich glaube, wer ist dieses Mann? Also ich würde sagen, man kann sich diesen Film sehr gut angucken, weil er erstmal großen Spaß macht als Film. Und ich würde trotzdem sagen, vertraut nicht der Ahnung, dass da irgendwie jemand genau weiß, was er tut, weil ich glaube, dass der Punkt an dem Film ist, dass er sich auch selbst widerspricht. Ich glaube, deswegen ist er auch ein Film, über den man diskutieren muss und der gerade, wenn er jetzt auch viel Oscar-Buzz erfährt, auch Widerspruch verdient oder Diskussion verdient. Aber ja, gucken kann man ihn.
Absolut, ich finde ihn auch sehenswert. Ich finde ihn nicht auf dem ganz hohen Level, wie ich Florida Project und Red Rocket ansetzen würde, aber auch nicht so weit darunter. Ich finde, Sean Baker ist schon ein sehr interessanter Filmemacher aktuell, ein sehr guter Geschichtenerzähler, der aber gleichzeitig gar nicht so konventionelle Drehbuchregeln unbedingt immer benutzt. Wir hatten ja auch schon darauf hingewiesen, also diese unterschiedlichen Genre-Einflüsse, die da gerade jetzt in dem Film zusammenkommen. Es ist schon ein Film, es lohnt sich, sich den mal anzusehen und sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn man gewisse Widersprüche, offene Stellen nicht auflösen kann. Und das halten wir auch aus. Deswegen soweit unser Fazit zu Enora. Und ich stelle abschließend dir die Frage, hast du noch eine andere Empfehlung, einen Film, Literatur? Hast du ein eigenes Projekt, das du uns empfehlen möchtest?
Zwei Sachen kann ich da kurz erwähnen. Eine tatsächlich Buchempfehlung, das ist das Buch von René Agiga über James Baldwin. Ist relativ neu erschienen, ist keine klassische Biografie, sondern James Baldwin der Zeuge heißt es und René Agiga versucht so ein bisschen Baldwins, der auch bekannt durch seit ein paar Jahren auch durch den Film von Raoul Peck bekannt ist, aufzumachen, dass zwischen sozusagen dem Dasein als Schriftsteller und als politischer Aktivist, wie sich diese beiden Dinge zueinander verhalten. Und ich finde, das Buch ist deshalb toll oder empfehlenswert, nicht nur, weil James Baldwin natürlich irgendwie diese sehr wichtige, prägnante, auch tolle irgendwie Figur ist, sondern weil gerade in diesen ganzen Diskussionen um Identitätspolitik und Universalismus und was ist universell und Baldwin eben oder René Agiga auch aufzeigt, wie sehr Baldwin eben immer genau diese vermeintlichen Widersprüche produktiv macht und sich sozusagen von keiner Seite in irgendeiner Form vereinnahmen lässt. Und das finde ich nicht nur als Biografie, sondern als politisches Buch sehr, sehr empfehlenswert. Und dann kann ich einfach nur noch ankündigen, dass es auch mit meinem eigenen Podcast bald weitergeht. Also Framing, der Filmpodcast von kritik.de bei uns, hatte jetzt auch eine etwas längere Sommerpause, auch ein bisschen länger als geplant. Aber die nächsten Folgen sind jetzt zumindest in der Planung und ich hoffe, dass das in den nächsten 2-3 Wochen die erste Folge dann vielleicht der zweiten Staffel oder sowas dann auch online geht, auf den üblichen Podcast-Kanälen auch zu finden.
Wunderbar. Ich empfehle aus dem aktuellen Kinoprogramm die neue Fassung von Caligula, weil ich die heute frisch gesehen habe für einen Text, den es dazu auch noch geben wird. Tinto Brass Skandalfilm aus den 70ern kommt jetzt nochmal neu raus. Ich kann jetzt nicht diese ganze Geschichte wiederholen. Also Caligula ist eben dieses filmische Porträt über Caligula, was damals so skandalös und heiß diskutiert wurde, weil die ganze Produktion aus Tinto Brass Händen gerissen wurde. Irgendwann von diesem Penthouse-Gründer. Es wurden Hardcore-Pornoszenen en masse da reingeschnitten und nachgedreht, also dass es gar nicht mehr so wirklich deckungsgleich war mit dem, was dem Regisseur ursprünglich da mal für einen Film vorschwebte. Jetzt hat man nochmal ganz viel altes, gedrehtes Material ausgekramt und hat versucht, eine neue Schnittfassung zu erstellen, die sich näher an dem originalen Drehbuch von Gore Vidal anlehnen soll. Und es ist schon nochmal eine spannende neue Filmerfahrung, weil eben einerseits diese dieses exzessive Schwelgen in minutenlangen Hardcore-Pornosequenzen jetzt wegfällt. Es ist immer noch sehr viel Sex und sehr viel drastische Gewalt drin, aber das steht nicht mehr so im Mittelpunkt, sondern man hat jetzt versucht, das in eine sehr viel galantere Kontinuität zu bringen, wie diese Geschichte da erzählt wird, dieses Porträt dieser ultimativen Macht, die da missbraucht wird. Es ist die bislang längste Fassung, glaube ich. Sie dauert fast 3 Stunden und ich fand das schon sehr faszinierend zu sehen. Es ist so ein Film, der sowas fast wie so eine Art Totaltheater eigentlich zeigt. Also alles findet in so hochgradig artifiziell und in sich geschlossenen Kulissen statt, die man durchstreift. Jede Szene ist wie so ein lebendes Tableau aufgebaut. Also man geht ganz selten mal nach draußen und wenn man nach draußen geht, sieht man da auch weiter nur so riesengroße Theaterinszenierungen, die da aufgeführt werden. Und ich fand jetzt nochmal für mich eine ganz spannende Fährte, das vielleicht auch in einem Zusammenhang mit Salò von Pasolini zu denken. Also die teilweise eine ähnliche Bildsprache haben. Salò ist einige Jahre vorher erschienen, ich glaube 4 Jahre vorher. Und die beide Filme so eine Art von einem geschlossenen Kosmos porträtieren, so einen sehr artifiziellen Kosmos, wo so eine sehr große Macht von einem Souverän ausgeübt wird, der also alles und jeden zu seinen Gunsten missbraucht. Das fand ich eine sehr spannende Fährte. Also den möchte ich empfehlen. Und ansonsten verweise ich, wenn es schon um filmische Gewalt und Gewaltästhetiken geht, auf das erste Cuts Horrorfilm-Special, das seit Halloween draußen ist. Einige haben es ja vielleicht auch schon gehört. Christian, Lukas und ich haben 3,5 Stunden lang über so den Kanon des Slasher-Film-Genres gesprochen, also über Filme wie Halloween, Scream, Texas Chainsaw Massacre, aber auch aktuellere Variationen wie die Terrifier-Reihe oder In a Violent Nature. Das können sich alle Abonnenten auf Steady HQ anhören, diese 3,5 Stunden. Wir sind durch für heute. Ich sage vielen Dank, Till. Ich hoffe, wir haben bald mal wieder das Vergnügen, es war ein großer Spaß, sich nochmal mit dem Film auseinanderzusetzen und ich sage einfach nur vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, tschüss.